Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Heiliger Josef, bitte für uns. Heiliger Erzengel Michael, bitte für uns. Heiliger Petrus, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen. Der heilige Paulus in seinem Brief und Jesus der Herr im Evangelium warnen uns alle vor einem, vor der Heuchelei. Wir alle wollen die Besten sein und niemals etwas von uns selbst erzählen. Wenn wir uns über jemanden auslassen, dann beurteilen wir ihn von A bis Z mit unseren Augen, als wären wir goldene Richter, unfehlbar und rein. Dabei sagt der heilige Paulus ganz unmissverständlich: Meinst du etwa, du könntest dem Gericht Gottes entrinnen, wenn du die richtest, die solche Dinge tun und dasselbe tust wie sie? Ahnt ihr, wie überrascht wir am Tag der Abrechnung, am Tag unseres Todes sein werden, wenn wir vor dem Herrgott stehen und die ganze Wahrheit über uns offen liegt? Wir werden uns vor Scham winden. Möge uns Gott die Gnade schenken, dass wir sagen können: Herr, verschone mich. Jede deiner Lösungen wird für mich gut sein, wenn ich nur einst zu dir zurückkehren kann. Deshalb verschont Jesus Christus heute niemanden. Er verschont nicht einen Führer, nicht den des Heiligtums, nicht die geistigen und nicht die religiösen Führer des jüdischen Volkes, nicht die Pharisäer und nicht die Gesetzeslehrer. Gebt den Zehnten, haltet euch an das Gesetz, aber ihr dürft nicht über Gerechtigkeit und Liebe hinweggehen. Wir alle wollen die vordersten Sitze haben, gegrüßt werden. Wir sind die Wichtigsten. Aber der Herr gibt uns ein Mittel dagegen. Du sollst sagen: Ich bin ein unnützer Sklave. Der Gegenglaube ist etwas sehr Konkretes, weil er all jene betrifft, die die Gläubigen verführen. Der Herr sagt: Weh euch, ihr seid wie Gräber, die man nicht mehr sieht. Die Leute gehen darüber, ohne es zu merken. Ihr wisst doch, wie leicht man in ein Grab gerät, über welches man geht, oder in eine Grube fällt, die äußerlich als fester Erdboden getarnt ist. In unseren Überlegungen zu Fatima möchte ich euch mehr darüber erzählen, um euch zu zeigen, wie diese verdeckten Gräber in den vergangenen Jahrzehnten die Gläubigen der katholischen Kirche massenhaft in die Irre geleitet und eine neue Theologie geschaffen haben. Leitgedanken unserer Predigten sind Schlagwörter, anhand welcher ich unsere Überlegungen zu einer Lösung führe. Das sind zum Beispiel die Mutter Gottes, Fatima, das Jahr 1960, die neue Theologie, die Vernichtung der Völker, die große Strafe. Die Überlegungen von heute entstanden auf der Fahrt nach Częstochowa, auf der Grundlage verschiedenster Materialien, indem wir uns die Frage stellten: Warum liegt der Mutter Gottes so viel am Jahr 1960? Warum liegt ihr so viel an der Konsekration Russlands und daran, der Welt das Geheimnis von Fatima zu offenbaren? Auf der Grundlage der Lesungen der vergangenen Tage bin ich zu dem Schluss gekommen, dass die Mutter Gottes von Fatima, wenn sie von der großen Strafe spricht, den Zweiten Weltkrieg ankündigt. Sie sagt, wenn Russland nicht konsekriert wird, kommt der Zweite Weltkrieg. So geschieht es und es gibt eine große Aufregung. Wir Älteren erinnern uns sogar noch daran, wie es damals aussah. Später, nach dem Krieg, kommen die nächsten Mahnungen der Mutter Gottes. Und auf der Grundlage des Buches Joel und des heiligen Paulus bin ich zu dem Schluss gelangt, dass die Vernichtung der Völker deren Abkehr von Gott ist. Die Völker, die sich von Gott abkehren, liefern sich der Verdammnis aus. Sie können noch so viele Reichtümer besitzen, geistig jedoch sind sie tot. So wie es Johannes Paul II. Gesagt hat. Diese Zivilisation ist eine Zivilisation des Todes. Die große Strafe zeigt den Abfall vom Glauben, den Verlust des Glaubens, die Abkehr vieler Priester vom Glauben, eine Apostasie, welche durch die neue Theologie geschaffen wurde. Welche zum Mittelpunkt der Verdrehung der kirchlichen Tradition, des uralten Rückgrats der Kirche geworden ist. Sie hat die Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils infiziert und in den verwendeten Ausdrücken ambivalente Interpretationsmöglichkeiten geschaffen. Und somit sind wir nun Zeugen der großen Strafe und der Abkehr ganzer Völker von Gott. Gott will kein Opfer seiner Kirche mehr. Er lässt es zu, dass Kirchen niedergerissen und heilige Messen gestrichen werden, dass die Liturgie verwüstet wird, dass es an Berufungen mangelt und die Priester die Soutane ablegen. So viel zur Einführung. Gestern habe ich die Morgenpredigt mit den Worten Papst Pius XII. Beendet. Heute möchte ich mit Ihnen beginnen. Damals, 1946, schrieb Papst Pius XII. Es wird viel von der neuen Theologie gesprochen, welche sich in ständigem Wandel befinden muss, so wie alle anderen Dinge dieser Welt sich in einem ständigen Prozess der Veränderung und Bewegung befinden und dabei niemals ihr Ende erreichen. Wenn wir so eine Haltung einnehmen, was geschehe dann mit den unveränderlichen Dogmen des katholischen Glaubens? Was geschehe mit der Einheit und Beständigkeit des Glaubens? Und Papst Pius XII. Behielt Recht. In 20 Jahren, wenn das Zweite Vatikanische Konzil beendet sein wird, wird ein Prozess der Zerstörung der Einheit und Beständigkeit des Glaubens in Gang gesetzt. Ein Prozess der Zerstörung der Unveränderlichkeit der Dogmen, im sogenannten System der neuen Theologie. In dieser Predigt geht es mir nicht darum, die Haltung der Päpste oder Theologen zu beurteilen. Ich möchte nur den entstandenen Mechanismus aufzeigen und die Frage stellen, Johannes der 23., ein Heiliger? Er war es, der diese ganze Maschinerie in Gang gesetzt hat und bei dem alle Verbindungsfäden zusammenlaufen. Im Gegensatz zu ihm hat Johannes Paul II. In allem auf die heilige Maria gesetzt. Aber heute sollen sie gemeinsam auf die Altäre erhoben werden? Es ist dies eine Frage, die ich an Papst Franziskus richte. Ich habe euch die Methode gezeigt, zum Beispiel in Deutschland. Aber den deutschen Bischöfen werde ich morgen etwas zu ihren Problemen mit der Ehe sagen. Denn sie erheben das Wort und nennen diese Art der Destruktion einen neuen Diskussionsimpuls. Einen neuen Diskussionsbeitrag, wie sie sagen. Da kann ich auch etwas zu sagen. Geliebter Heiliger Vater, ich möchte dich fragen, warum lag der Mutter Gottes so viel am Jahr 1960? Warum hat sie so darum gefleht? Ich möchte euch daher anhand der Geschichte, anhand des Glaubens und der Tradition der Kirche zeigen, dass die Kirche den Willen der Mutter Gottes nicht ausgeführt hat. Im Gegenteil hat sie einen Mechanismus in Gang gesetzt, der zum Mittelpunkt einer schrecklichen Strafe für die Kirche geworden ist. Die Kirche erfährt heute keine Achtung auf der Welt. Sie wird als eine terroristische Organisation betrachtet, als Bedrohung der Freiheit. Der Priester wird verachtet und hat Angst, sein Gewand zu tragen und das Kreuz zu schlagen. Er steht noch beim Altar, aber in Deutschland selbst das nicht mehr, weil er Angst vor den Laien hat. Denn er muss das ausführen, was der Pfarrgemeinderat ihm befiehlt. Er selbst hat keinen Handlungsspielraum. Die Kirche hört heute nur noch auf die öffentliche Meinung. Auf ihren Gott hört sie nicht mehr. Auf die Wirkung des Jahres 1960 wurde nicht gehört. Portugal dagegen hat gehört. Es entstehen neue Formen der Begehung der Marienfeiertage. Und bereits 1930 hat Portugal den Staat dem unbefleckten Herzen geweiht. Die Mutter Gottes erschien in Fatima, als in Portugal die Revolution ausbrach und die Monarchie abgeschafft wurde. In dem Moment, als die Republikaner als Leitgedanken der Revolution verkündeten, dass binnen zweier Generationen die Religion in Portugal ausgelöscht sein wird. Die Mutter Gottes sagt, das Glaubensdogma wird in Portugal bewahrt werden. Dazu muss man den historischen Kontext kennen. 2005 stirbt Schwester Lucia und Portugal erklärt den Jahrestag ihres Todes zu einem Tag der Staatstrauer. Spürt ihr diesen Geist? Ich bin nicht sicher, ob Polen nach dem Tod Johannes Pauls II. Einen Tag der Staatstrauer ausgerufen hat. Wir sollten das überprüfen, um einen Vergleich ziehen zu können. Damals hat uns der Staat dazu aufgerufen, nicht nach Rom zu fahren, um die Stadt nicht mit Menschen zu überfluten. Wir werden mit kaltem Wasser übergossen, damit der Geist ausgelöscht wird. Aber dort wird ein Tag der Staatstrauer eingerichtet, weil Schwesterchen Lucia stirbt. Kaum jemand hatte sie je gesehen. Aber die Herzen haben sie gehört. Der bekannte Dominikaner Lagrange, den ich bereits öfters erwähnt habe und anhand dessen Ausführungen ich euch dargelegt habe, woran wir heute, 100 Jahre nach seinen Erörterungen, die moderne Häresie erkennen können, spricht bereits 1946 in einem Artikel über die neue Theologie. Damit ihr seht, dass es auch Verteidiger der Kirche gab, dass Congar und Schielbeck kein Recht hatten. Sie sind gezielt gelenkt worden. Sie waren in Anführungszeichen wie abgerichtete Hunde, die losgelassen wurden, damit sie laut bellen. Ich sage Hunde in Anführungszeichen, denn sie waren speziell vorbereitet worden, um im passenden Augenblick die Arena zu betreten. Lagrange befand sich die ganze Zeit über in der Arena, in welcher die Kirchenschlacht tobte, und veröffentlichte 1946 einen Artikel mit dem Titel »Wohin führt uns die neue Theologie?« Er warnt völlig zu Recht davor, dass aus ihr der Modernismus resultiert. Hauptverfechter dieser neuen Theologie waren Pater Dominique Chenu, Pfarrer Karl Rahner, Pater Yves Congar und Pfarrer Henri de Lubac. Sie alle vertraten Konzeptionen, welche das heilige Offizium zur Zeit des Pontifikats Papst Pius XII. Verurteilte oder sie zumindest verdächtig nannte. Papst Johannes der 23. jedoch berief sie zu Beginn des Konzils zu theologischen Experten, vor seinen Bischöfen. Sie fuhren als liberale Berater nach Rom. An sie knüpft die später entstandene Redewendung an, der Rhein fließt in den Tiber. Genau das, was Papst Benedikt der 16. nach seinem Rücktritt in einem spontanen Auftritt so mutig über das Konzil gesagt hat. Das nämlich, paraphrasiert, das zweite Vatikanische Konzil vom Rheinbund kreiert wurde. Daher auch die Redewendung, der Rhein fließt in den Tiber. Also von dem Kreis von Theologen und Bischöfen, die von jenen beeinflusst waren. Ein Teil von ihnen war exkommuniziert, Ihre Lehre war vom Heiligen Offizium verboten worden. Wenige Jahre später lässt Johannes der 23. diese lieblichen Spatzen aus dem Käfig und es kommt zum Versuch eines Staatsstreichs gegen die Kirche, eine Revolution. Sie haben die Kirche nicht übernommen, aber immerhin Lücken und Ungenauigkeiten eingebracht, welche die Zerstörung der Kirche über mehrere Generationen einleiteten. Aber davon erzähle ich später noch mehr. Heute geht mit uns die dritte Zerstörungsgeneration bereits ihrem Ende entgegen. Pater Henrici, Anhänger der neuen Theologie, rühmte sich nach dem Ende des Konzils, dass deren Lyoner Ausfärbung, dort, wo Henri de Lubac wirkte, zur offiziellen Theologie des Zweiten Vatikanischen Konzils geworden sei. Marcel Prélot, liberaler Senator der Region Doubs in Frankreich, schrieb, dass sie anderthalb Jahrhunderte lang gekämpft haben. Er dachte dabei an die Französische Revolution. Aber ich möchte hinzufügen, dass es in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts geschah, als sie ins Innere der Kirche vordrangen. Anderthalb Jahrhunderte lang hatten wir gekämpft, um unsere Ansichten in der Kirche durchzusetzen. Ohne Erfolg. Schließlich kam das Zweite Vatikanische Konzil und wir triumphierten. Seitdem wurden die Thesen und Grundsätze des liberalen Katholizismus definitiv und offiziell vom Apostolischen Stuhl akzeptiert. Ich habe euch anhand der Enzyklika gezeigt, dass dieser liberale Katholizismus verurteilt wurde. Anathema sit. Wer diese Thesen annimmt oder verkündet, der möge ausgeschlossen sein. Deshalb sagen viele öffentlich, dass die Lehre und die Erklärungen des Konzils in vielen Fragen der Tradition und der Lehre der Kirche widersprechen. All das resultierte aus jenem Fehler, von dem ich euch bereits berichtet habe. Er besteht darin, dass eine gewisse Wahrheit zugrunde gelegt und die Unveränderlichkeit einer objektiven Wahrheit negiert wird. An dieser Stelle möchte ich die Worte des heiligen Apostels Paulus zitieren, welcher Timotheus in seinem Brief warnt. Denn es wird eine Zeit kommen, in der man die gesunde Lehre nicht erträgt, sondern sich nach eigenen Wünschen immer neue Lehrer sucht, die den Ohren schmeicheln. Und man wird der Wahrheit nicht mehr Gehör schenken, sondern sich Fabeleien zuwenden. Sie versammelten folglich alle, ließen alle Spatzen aus dem Käfig und schufen eine neue Realität. Was diese Realität brachte, das zeige ich gleich. Zuerst möchte ich an den Appell Schwester Lucias erinnern, der uns durch den mexikanischen Pfarrer Fuentes übermittelt wurde, welcher 1957 mit ihr ein langes Gespräch führte. Schwester Lucia sagte, daher ist es notwendig, dass wir alle beginnen, uns geistig zu verändern. Jeder von uns muss nicht nur seine eigene Seele retten, sondern dabei auch allen denjenigen helfen, die Gott auf unseren Weg stellt. Diese Predigtreihe halte ich im vollen Bewusstsein dessen, was mir dafür droht. Aber für eure Seelen bin ich bereit, mich zu schlagen. Im Breviar kommt mir in der nächsten Woche, wenn wir nach Fatima fahren, der heilige Vinzenz von Lorraine zu Hilfe. Leider kann ich nicht sagen, wann genau er gelebt hat, aber wir werden das nachholen. Hört einmal zu, was dieser Heilige über das Dogma der Veränderlichkeit gesagt hat. Denn ich möchte daran erinnern, dass die neue Theologie nur für Fortschritt, Anpassung und die Veränderlichkeit von allem steht. Der heilige Vinzenz von Lerins schreibt, kann in der Kirche Christi eine Entwicklung der Religion stattfinden? Selbstverständlich, sogar eine sehr große. Wer wäre im Übrigen denn so ablehnend gegenüber den Menschen und feindselig gegenüber Gott, dass er das verhindern wollte? Es möge nur eine wirkliche Entwicklung des Glaubens sein und nicht seine Veränderung. Allen schien es, dass die Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils eine Entwicklung des Glaubens bringe. Aber was hat sie gebracht? Veränderung. Alles wird beseitigt und zerstört. Die Dogmen werden verzerrt und verschmälert. Wie angekündigt, lege ich euch dar, worin sich das zeigt. Papst Johannes der 23. schrieb bereits am 29. Juni 1959 in seiner Enzyklika Ad Petri Cathedram Folgendes über die Pläne eines Vatikanischen Konzils. Geleitet von dieser süßen Hoffnung haben wir öffentlich bekannt gegeben, dass wir beabsichtigen, ein allgemeines Konzil einzuberufen, zu welchem sich die Bischöfe der ganzen Welt versammeln, um wichtige religiöse Fragen zu besprechen. Sauber. Wichtigste Aufgabe des Konzils wird es sein, zu einer Entwicklung des katholischen Glaubens zu führen. Hier ergibt sich für mich bereits die Frage, hat sich der katholische Glauben bis dahin denn nicht entwickelt? Es fand also eine Stagnation statt. Wenn schon zu einer Entwicklung, welcher Krankheit denn dann? Aber hier wird nichts gesagt. Zur Erneuerung der christlichen Bräuche. Was ist denn Erneuerung? Wenn zum Beispiel plötzlich jemand zum Alkoholiker geworden ist. Das christliche Brauchtum besteht in der Nüchternheit. Das nennt sich dann Erneuerung der christlichen Bräuche. Versteht ihr? Wenn jemand ein Dieb ist und nicht mehr stiehlt, wenn jemand fremd geht und zur Treue zurückkehrt, auch das ist die Erneuerung der Bräuche. Was wurde nach dem Konzil mit den Bräuchen gemacht? Sie wurden alle abgeschafft. Im Westen gibt es keine Rorate mehr, es gibt keine Andachten zu Ehren des Heiligsten Herzens Jesu mehr, zu Ehren der Mutter Gottes, keine Rosenkränze, keine Prozessionen, nichts. Alles wurde abgeschafft. Es gibt keine Sakramente mehr, gibt nicht mehr das Sakrament der Beichte. Ein interessanter Punkt, die Erneuerung der christlichen Bräuche. Stattdessen sollte es heißen, Rückkehr zu den christlichen Bräuchen. Versteht ihr? Was für eine Hintertür steht da auf? Und weiter? Zur besseren Anpassung der kirchlichen Disziplin an die Erfordernisse der Gegenwart. Das ist doch Häresie. Es ist doch nicht an der Kirche, sich an die Gegenwart anzupassen. Die Gegenwart passt sich an Gott an, an die Grundsätze und Traditionen der Kirche. So war es jahrhundertelang. Ich zeige euch ein wenig später, wie schön Pater Pio dies alles in unseren Botschaften aufzeigt, was die Konsequenzen der Anpassung sind. Hier in Polen gibt es Rufe, wir sollten uns an die Gepflogenheiten der Kirche anpassen, zum Beispiel die Kommunion im Stehen und in die Hand verteilen. Aber da wurde doch ein Bruch vorgenommen. Diese Räuber haben die eucharistische Feier zerstört und sagen uns jetzt, wir sollten uns anpassen. Heiliger Vater, wenn wir uns an die Erfordernisse der Gegenwart anpassen, dann gibt es bald die homosexuellen Ehe in der Kirche. Dann verheiratet doch gleich die Priester. Legt eine Obergrenze für die Zahl der geschiedenen Ehen fest. Das ist eine Veränderung der Bräuche. Und wenn in 20 Jahren in Holland der Trend aufkommt, dass Männer mit Schafen eine Ehe eingehen wollen? Heiliger Vater, was denkt sich die Kirche denn dann aus? Man wird wieder auf die neue Theologie pochen und sagen, wir sollten uns an die Erfordernisse der Gegenwart anpassen. Wir machen das hier in Polen gerade durch. Die Bischöfe sagen, dass die Leute an Freitagen Hochzeit feiern wollen, also erlauben sie es. Sie beseitigen die Bräuche. Ist das die Erneuerung der Bräuche? Das ist deren Liquidation. Das ist die Schlachtbank des Glaubens. Bereits beim Lesen eines Ausschnitts aus dieser Enzyklika habe ich bei mir gedacht, das klingt doch alles heretisch. Jesus, der Herr, sagt schließlich in unseren Botschaften, die Welt ist es, die sich an die objektive Wahrheit anpassen sollte. An seine Wahrheit, an seine Gesetze. Jetzt versteht ihr, warum die Oberen hier in Polen die Inthronisation ablehnen. Sie werden sagen, kein König, Brüder, eine neue Theologie, Zerstörung der Kirche, weg mit euren Gesetzen um die Muttergottesverehrung und die Freitage. Das alles ist Verrat an der Kirche. Schaut einmal in den Spiegel. Wer seid ihr? Lügner. Soll das die Erneuerung der Bräuche sein? Das ist doch die Liquidation der Bräuche. Das erste Signal dafür gab es bereits 1959. Noch früher, im 19. Jahrhundert, als der bekannte französische Dominikaner Lagrange bereits davor warnte. Worin besteht denn die Ambivalenz dieser Ausdrücke, ihre Doppeldeutigkeit, ihre Uneindeutigkeit? Ich zeige es euch anhand des berühmten Konzilsdokuments Lumen Gentium. Mitschöpfer dieses Ausdrucks soll Pater Karl Rahner gewesen sein. Und auch der spätere Kardinal Josef Ratzinger, der als Peritus Kardinal Frings am Konzil teilnahm. Also als erster Vertreter aus dem Kreis von dessen Wissenschaftlern. Auf Anregung des evangelischen Pastors Schmidt führte er auf dem Konzil die Bezeichnung Subsid ein. Es besteht fort. Verwendet in Bezug auf die katholische Kirche. Hört einmal, was ganz sauber im Dokument geschrieben steht. Alles ist sauber, aber der Ausdruck ist unpräzise. Und so wurde in der Geschichte der Kirche vor euren Augen die Konsekration der Ökumene vollzogen. Dass es die Wahrheit und die Erlösung in jeder Religion gibt. Ein Körnchen Wahrheit kann in jeder Religion stecken. Die ganze Wahrheit gibt es im katholischen Glauben. Aber worin nur ein Körnchen Wahrheit steckt, da gibt es keine Erlösung. Aber uns wurde erzählt, dass es auch dort die Erlösung gibt. Das Konzilsdokument hat eine Lücke geschaffen, die technisch betrachtet sauber ist. Diese Kirche Christi, auf dieser Welt als Gemeinschaft gegründet und organisiert, besteht in der katholischen Kirche fort, die vom Nachfolger Petri und den Bischöfen, welche sich in ihr in der Gemeinschaft befinden, verwaltet wird und auch außerhalb ihres Organismus. Hier wurde die Konjunktion und verwendet, also und besteht auch außerhalb ihres Organismus fort. Es gibt darin zahlreiche Elemente der Heiligung und Wahrheit, welche weiterhin der katholischen Kirche zu eigen sind und zur katholischen Einheit anhalten. Das ist schön. Aber der Ausdruck besteht fort, schafft eine Lücke. Denn in den früheren Unterweisungen, zum Beispiel Papst Pius XII., in seinen Enzykliken Mystici Corporis und Humani Generis steht geschrieben, die katholische Kirche ist die Kirche Christi und niemand anders. Durch den Begriff besteht fort, wurden alle möglichen anderen Gemeinschaften mit aufgenommen. Und hier ist noch nicht einmal gesagt, dass das Christen sind. Das können auch Muslime, Juden oder Buddhisten sein. Später zeige ich euch anhand der Texte Pater Pius, dass gerade durch diese Spalten die Häresien in die Kirche eingedrungen sind. Für mich ist dies eine herrliche Hintertür für die Häresie, die sich Ökumene nennt. Nicht im Geiste Papst Pius XII., sondern im postkonziliarischen Sinne. Denn jenes Hintertürchen lässt dies zu, da sie auch überall dort fortbesteht, wo zahlreiche Elemente der Heiligung und Wahrheit sind. Was bedeutet das? Dass es auch dort eine Erlösung gibt. Jedenfalls sind folglich diejenigen, die uns als Heretiker bezeichnen, Lügner. Versteht ihr? Obwohl sie von der neuen Theologie infiziert sind, wissen sie nicht, dass sie krank sind und besitzen auch keine Kenntnis von der neuen Theologie. Denn nach dieser Annahme sind wir völlig sauber. Wir sind völlig sauber. Als wir in Fatima auf dem Platz vor der Basilika um Punkt 15 Uhr auf die Knie fielen und begannen, den Barmherzigkeitsrosenkranz zu beten, schauten uns vielleicht 1000 Menschen zu und machten Fotos. Als wir das Gebet beendet hatten und immer noch vor der Basilika knieten, wurde applaudiert. Dann trat ein Franzose an unseren Ritter aus den USA heran und sagte: Ich bin über euren Glauben schockiert. Danke für diese Glaubenshaltung. Wisst ihr, was uns in diesem Gebet wirklich miteinander verband? Das Lied Misericordias Domini. Denn fast alle kennen es. Ich werde euch später in Übungen zeigen, worin die feinen Unterschiede bestehen. Über den Ausdruck besteht fort, lässt sich nicht sagen, dass er Häresie sei. Aber er ist eine Hintertür. Der nächste Satz öffnet eine Hintertür für die Protestanten, die alles niedergerissen haben. Aber zu all diesen Überlegungen über die Natur der Kirche werde ich später in weiteren Predigten zurückkehren. Die Natur der Kirche. Denn jahrhundertelang existierte ein Dogma, das wahrhaftig und unveränderlich ist. Außerhalb der katholischen Kirche gibt es keine Erlösung. Das ist ein Dogma, das zerstört wurde. Denn heute wissen die meisten von euch, dass man in jeder Religion erlöst werden kann. Und ihr seid überzeugt, dass dies die Wahrheit ist. Und ebenso die berühmten Worte der Katechese. Es ist nicht wichtig, woran du glaubst, sondern wichtig, wie du lebst. Wenn du ein Mensch des Gewissens bist, kommst du in den Himmel. Meisterhafte Verdrehungen. Lebe heilig, Bruder, dann kommst du allenfalls ins Fegefeuer. Und dort erwartet dich ein langer Prozess, in dem du Jesus Christus erkennen wirst. Denn die Hauptidee der Ökumene sollte sein: Wer den Herrn Jesus Christus nicht annimmt und nicht erkennt, nicht an seinen Sakramenten teilhat, der wird niemals erlöst werden. Der muss nach dem Tod den Weg der Reinigung gehen. Denkt ihr etwa, ich will, dass ihr alle in der Hölle landet? Jesus, der Herr, fordert mich seit einem Jahr auf: Kümmere dich um die Erlösung, kämpfe um die Seelen der Menschen. Was wollt ihr? Dass ich mich wie Jona darüber freue, mich ans Ufer lege und nicht nach Ninive gehe? Ich komme zu euch. Ich will, dass du in den Himmel kommst. Aber die Lügen, die dir gezeigt wurden, führen dazu, dass du in den höllischen Abgrund gehen wirst. Dass sich das erfüllt, was Jesus der Herr heute den Pharisäern gesagt hat. Weh euch! Ihr seid wie Gräber, die man nicht mehr sieht. Die Leute gehen darüber, ohne es zu merken. Und weil ihr in die Irre geführt worden seid, fallt ihr in Scharen in diese Gräber der unsichtbaren Hölle. Du willst ohne Beichte in den Himmel eingehen? Du willst ohne Eucharistie in den Himmel eingehen? Man hat dich betrogen. Deshalb werde ich morgen den deutschen Bischöfen im Sinne dieser neuen Theologie antworten. Denn sie haben Impulse und Diskussionsbeiträge. Ich werde ihnen zeigen, was Jesus der Herr über eine weitere Häresie von ihnen und die Zerstörung der Ehe sagt, welche Hölle sie den Menschen bereiten und was sie durch ihre Haltung bewirken. Denken sie, weil sie Geld haben, sei ihnen alles erlaubt? Durch euer schmutziges Geld habt ihr so viel Leid und so viele Sünden der Menschheit auf dem Gewissen. Und heute sprecht ihr schöne Worte? Impulse und Diskussionsbeiträge. Denkt ihr, die Kirche sei eine Demokratie? Ihr stellt euch auf die Seite der Demokratie, dabei steht sie offiziell im Dienste Satans. Wir kommen aus einem System, welches sich Theokratie nennt, Dienst am Herrn. Ihr habt keine Vorstellung davon, in welch dämonischem System ihr lebt. Und jetzt spielen sie die Unschuldigen, die Sauberen. Das ist nur ein Impuls. Und wenn sich in Polen eine Stimme zur Rettung der Kirche erhebt, dann heißt es, lyncht den Heretiker. Versteht ihr diese Verwirrung? Denn es erfüllt sich die Warnung des Herrn. Ihr geht über Gräber, die man nicht mehr sieht, und welche die heutigen Pharisäer sind. Sie sind versteckt in der neuen, in Anführungszeichen, Theologie, die eine große Strömung aus Rationalismus und Modernismus ist. Und durch sie geht ihr ahnungslos wie Schäflein in die Verdammnis. Im Weiteren kommt uns der heilige Vinzenz von Lerin zu Hilfe. Wenn eine Entwicklung des Glaubens erfolgt, dann möge dies nur eine wirkliche Entwicklung des Glaubens sein und kein Austausch. Denn da wir heute nicht mehr beichten, fand ein Austausch statt, vom Beichten zum Nichtbeichten. Denn die Menschen haben jahrhundertelang geglaubt, dass wir den Erlöser, der am Kreuz gestorben ist, ehren, wenn wir am Freitag fasten, wenn wir die heilige Stunde beachten und so weiter. Und plötzlich sagen unsere Oberen, habt Spaß. Ist das eine Glaubensentwicklung? Das ist ein Austausch. Und wo ein Austausch stattfindet, da haben wir Häresie. Wenn jahrhundertelang klar gesagt wurde, dass in der katholischen Kirche die heiligen Hostien nur von einem Priester ausgegeben werden dürfen, da seine Hände aufgrund seines Privilegs konsekriert sind und hier Gott gegenwärtig ist. Aber heute werden eure Hände zugelassen. Ist das eine Entwicklung? Das ist ein Austausch. Wenn es eine Entwicklung wäre, dann wären eure Kirchen voll. Dann würden die Kinder und Jugendlichen in die Kirche strömen. Aber die Generation zwischen einem und 20 Jahren folgt uns nicht mehr. Die 30-Jährigen ziehen einen Besen hinter sich her und fegen den Rest aus, damit der Nachwelt keine Spur eines Weges mehr bleibt. Seht ihr das denn nicht auch bei euch zu Hause? Seht ihr denn nicht auch, was mit euren Kindern geschehen ist, mit euren Nächsten? Ihr zieht Besen hinter euch her, aber diese Besen verwischen die Spuren des Glaubens. Eure Nachfahren können euch nicht mehr folgen, denn ihr hinterlasst eine Wüste. Und darin besteht die ganze Theologiereform de Lubacs, Henricis und Congars. Es wurde alles verändert. Jetzt beginnt ihr langsam, mich zu verstehen. Worin besteht denn jede Reform oder Erneuerung der Kirche? In der Veränderung. Die Abschaffung von Kanzeln, Tüchern und Bildern. Soll das den Glauben fördern? Versteht ihr, wo die meisterhaften Heretiker versteckt sind? Versteht ihr jetzt, warum Europa den Polen so gerne Geld für die Restaurierung von Kirchen gibt? Und plötzlich verschwindet wie in Posen das Bild des heiligen Maximilian. Oder wie im Umland von Lublin macht ein junger Pfarrer aus dem Chorraum eine Prachtstraße. Und der alte Pfarrer windet sich bei diesem Anblick voll Schmerz auf dem Sterbebett. Aber wir wollen mit dem heiligen Vinzenz fortfahren. Eine Entwicklung findet immer dann statt, wenn sich etwas vermehrt. Wenn wir zum Beispiel mehr Priesterberufungen haben. Wenn immer mehr Menschen zum Gottesdienst kommen. Versteht ihr, was Glaubensentwicklung ist?
Eine Entwicklung findet immer dann statt, wenn sich etwas vermehrt, wenn es mehr Kirchen gibt. Im Moment sind es immer weniger. Und dabei weiterhin es selbst bleibt. Was sollte also in Polen am Freitag gemacht werden? Die Bischöfe sollten ein Dokument ausgeben, dass es am Freitag um 15 Uhr einen zusätzlichen Rosenkranz gibt. Sie sollten zum Kreuzweg aufrufen und den Pfarreien eine Barmherzigkeitsandacht anempfehlen. Wenn wir am Freitag feiern, was geschieht dann? Der Freitag ist nicht mehr er selbst. Die gesamte Bevölkerung wird schon davon überzeugt sein, dass man am Freitag Fleisch essen kann. Das haben die Bischöfe schon vor 10 Jahren verpfuscht. Und jetzt haben sie noch eins draufgelegt. Ist das eine Glaubensentwicklung? Das ist ein Austausch. Der heilige Vinzenz führt uns das perfekt vor Augen. Der Freitag sollte er selbst bleiben. Aber der Freitag ist schon zu einem Montag, Dienstag, Mittwoch geworden. Ihr versteht den Sinn? Das ist eine Glaubensentwicklung. Veränderung, wenn noch eine Sache zu einer anderen wird. Austausch dagegen, wenn eine Sache zu einer anderen wird. Um die Beichte abzuschaffen, wurde euch als erstes eingeredet, dass es peinlich sei, im Beichtstuhl niederzuknien, während einen die ganze Kirche voll Menschen sieht. Aber wenn ich im Beichtstuhl niederknie, dann seht ihr mich alle. Also lebt euer Gewissen durch den Glauben. Was hat man sich also im Westen ausgedacht? Geschlossene Buden, ein Eingang und ein Lämpchen. Dort sieht dich niemand mehr. Da fühlt man in der Kirche nicht mehr die Notwendigkeit der Beichte, weil die ständige Erinnerung an sie fehlt. Ihr wisst, wie es mit den Sünden ist, wenn es keine Warteschlange gibt. Wenn ich eine Beichte ankündige, gibt es auch keine Beichtwilligen. Aber wenn ich eine Beichte ankündige, dann kommen gleich 50. Wenn 2 da sind, folgen ihnen gleich die Nächsten. Neulich haben 4 Priester 3 Stunden lang Beichten abgenommen. Unendlich lange Warteschlangen. Dabei hatten die meisten von euch ein reines Gewissen. Aber wenn sich die Gelegenheit bietet, wer geht da nicht hin und macht reinen Tisch? Sie haben sich das daher schlau ausgedacht. Der Heilige hat schon vor langer Zeit darüber geschrieben. Austausch dagegen, wenn eine Sache zu einer anderen wird. Gibt es noch irgendwo einen Beichtstuhl? Ja. Aber wird darin noch gebeichtet? Nein. Im Westen stehen heute in diesen Buden Staubsauger oder Besen. Und natürlich gibt es neue Konzepte. Von welchen Sünden spricht einen noch der Priester los? Und was kann ein Laie während der Bußandacht für euch erbitten? Es ist demzufolge unabdingbar, schreibt der heilige Vinzenz weiter, dass im Laufe der Zeit in jedem und in allen, sowohl in jedem einzelnen Gläubigen als auch in der gesamten Gemeinschaft der Kirche, das Verständnis, das Wissen und die Weisheit gedeihlich wachsen und sich entwickeln, jedoch unter Beibehaltung der ihnen eigenen Art, unter Beibehaltung desselben Dogmas, derselben Bedeutung und desselben Inhalts. Ich habe euch das Beispiel vom Dogma gegeben. Die Kirche Christi ist in der katholischen Kirche. Es wurde geändert in besteht fort. Und es zeigt sich, dass es heute auch bei den Protestanten eine Erlösung gibt. Dort können alle erlöst werden. Ein ganz einfacher Trick. Der Heilige sagt jedoch, dass das Dogma seine Bedeutung beibehalten muss, denselben Inhalt. Jede Entwicklung unter Beibehaltung desselben Dogmas. Die Kirche hat gesagt, dass sie das Verständnis, das Wissen und die Weisheit nicht leugnet. Aber was denkt sich der Mensch aus? Anhand der Botschaften zeige ich euch meine Dummheit und Geringfügigkeit. Auch wenn ich mich verdoppeln würde, wäre ich nicht imstande, auch nur einen von den tausenden Sätzen aufzuschreiben, die der Herr uns diktiert. Die ganze Weisheit kommt schließlich von Gott. Sie haben sich auf den Verstand konzentriert und dabei vergessen, dass die Knie der Schlüssel zu Gott sind. Der Verstand wurde auf einen Sockel gestellt, aber die Knie wurden vergessen. dass alles von oben kommt und nicht vom Verstand Schielbecks, Kongars oder sonst jemandes. Und hier ein schöner Vergleich. Obwohl die Körperglieder des Säuglings klein sind, beim erwachsenen Menschen jedoch groß, so sind es doch immer dieselben Glieder. Bei den Kindern sind es genauso viele wie bei den Erwachsenen. Und wenn manche erst im fortgeschrittenen Alter erscheinen, so sind sie jedoch zuvor bereits im Keim vorhanden. Und so zeigt sich beim Alten nichts, was nicht vorher schon beim Kind dagewesen wäre. Aber sie führten nach und nach Gebilde ein, die es zuvor niemals in der Kirche gegeben hatte. So ist es unzweifelhaft auch angebrachter und richtiger Grundsatz des Fortschritts und angemessene und sonderbare Regel der Entwicklung, dass das spätere Alter in reicheren Formen all das zum Vorschein bringt, was die Weisheit des Schöpfers bereits ganz zu Beginn angelegt hat. Erst im Laufe der Jahre, mit der Entwicklung unseres Inneren, des religiösen Wissens, beginnen wir die Macht des gegebenen Dogmas zu verstehen. Auf der einen Seite ist Entwicklung, es geschieht etwas in uns. Auf der anderen Seite liefert man uns fertige Abhandlungen, ohne uns den Inhalt zu geben. Wenn du einen Hamburger oder ein Getränk zu dir nimmst, dann gibt es darin 15 E's, irgendwelche Zusatzstoffe. Heute hörst du, dass das krank ist, aber morgen erfährst du, dass du Krebs oder einen zerstörten Magen hast. Du suchst und sammelst Wissen, aber die moderne Art der Ernährung zerstört uns. Es werden Aromastoffe hinzugefügt, Aromen, die nach Essen oder Trinken schmecken. Du hast ständig Hunger und Durst und veränderst dich in deinem Äußeren unwahrscheinlich. Denn Gott hat in seinem Konzept nicht vorgesehen, dass du so einen Bauch und 140 Kilo haben wirst. Denn mit so einem Gewicht machst du nichts mehr. Jene jedoch, welche dir das Essen anbieten, brauchen dich, damit du ihr Geschäft ankurbelst. Und genauso ist es mit der Kirche geworden. Wenn der Mensch jedoch im Laufe der Zeit eine von der menschlichen abweichende Form annähme, wenn sich die Zahl seiner Glieder verringerte oder vermehrte, dann müsste der ganze Körper umkommen, wenn zum Beispiel Mikowaj ein viertes Bein oder ein fünfter Arm wachsen würde. Ebenso sollte das Glaubensdogma dem Entwicklungsrecht derart unterliegen, dass es im Laufe der Jahre eine Stärkung erfährt, sich mit der Zeit erweitert und mit dem Alter vertieft. Aber das kommt mit der Erkenntnis, mit dem Erwerb von Wissen, durch das Verständnis der historischen Kontinuität der Kirche, der Tradition. Darüber haben Generationen nachgedacht, bevor eine neue Dimension eingeführt wurde. Ich habe euch vom Konzil von Ephesus erzählt, wie viel gekämpft werden musste, damit das Dogma der Gottesgebärerin verabschiedet wurde. Als die Anhänger Nestorius aus Konstantinopel anreisten, warfen sie Kyrill von Alexandria hinaus. Dann kamen Legaten. Das war nicht nur ein Kampf des Verstandes, da wurde auch Gewalt eingesetzt. Diese wiederum warfen die Anhänger Nestorius hinaus. Und erst später entstand das Werk. Und heute wird versucht, jedem Werk der Kirche ein Stück Bein hinzuzufügen oder etwas abzureißen, etwas Neues zu geben, eine neue Sichtweise, die das vorher Dagewesene niederreißt. Oder, um es anders auszudrücken, ein Vater reißt seinem Kind nacheinander die Gliedmaßen aus, vernäht alles irgendwie und behauptet dann, das Kind würde erst noch an Form gewinnen. Es wird nie wieder gehen, keine Gitarre und kein Fußball spielen. Aber diesen Irrtum versteht man erst nach Jahren, dass irgendjemand uns eingeredet hat, wir müssten dem Kind Arme und Beine ausreißen. Unsere Vorfahren, sagt der heilige Vinzenz, bestellten einst das Feld der Kirche mit dem Weizen des Glaubens. Es wäre unwürdig und unangemessen, würden wir, ihre Nachfahren, nun die Kornrade der Irrtümer statt des Korns der Wahrheit ernten. Wie diese Ernte der Kornrade anstatt des Korns der Wahrheit aussieht, sagt uns Pater Pio, damit wir verstehen, was wir heute von dem Glauben unserer Väter, die Weizen gesät haben, ernten. Bloß Kornrade. Meine Tochter, wir haben bereits über die Früchte der Heiligen Messe gesprochen. Und nun, am Ende, möchte ich dir von den dramatischen Veränderungen erzählen, welche das Vatikanische Konzil eingeführt hat. Dramatische Veränderungen. Nicht, dass es zum Glauben angeregt hätte, sondern dass es dramatische Veränderungen gebracht habe. Es ist also eine Häresie innerhalb der Kirche entstanden. Und das muss man laut aussprechen und aufzeigen. Jetzt versteht ihr, warum ich schon vor einem Monat gerufen habe, der Papst solle eine Enzyklika über die Natur der Kirche verfassen. Möge er sich vor die Wahrheit stellen und den Gläubigen zeigen, wer die Kirche ist. Basierend auf der Lehre der Kirche, der Tradition, der Lehre des Konzils, der Kontinuität des Glaubens und nicht auf der Grundlage einiger weniger Schlauköpfe, die in der Arena der Kirche aufgetaucht sind und meinen, sie wären hell erleuchtet. Diese Köpfe gehören in die Schmiede, wo mit dem Blasebalg das Feuer angefacht und mit Hammer und Amboss gearbeitet wird, damit sie begreifen. Möchte ich dir von den dramatischen Veränderungen erzählen, welche das Vatikanische Konzil eingeführt hat? Und das ist für uns eine Strafe, die sich aus der Warnung der Mutter Gottes von 1960 ergibt. Es wird eine schreckliche Strafe über die Welt und die Kirche kommen. Über die Welt, das ist für mich klar. Wenn die Kirche ihre Heiligungskraft verloren hat, dann wird die Welt zur Hölle werden. Das ist ganz einfach und eng miteinander verbunden. Und welche die damalige Kirchenführung nicht vorhergesehen hat. Zur Erinnerung, jenes gute Dutzend Spieler wurde aus dem Käfig gelassen. Sie wurden von allen Medien lanciert. Wenn ihr die Zeitungen aus der Zeit des Konzils lest, dann findet ihr sie auf den Titelseiten. Congar, de Lubac, alle auf den Titelseiten. Alles Experten, die alles wissen. Pater Pio sagt, der Teufel hatte seine Finger in vielen Reformen. Er hat das sehr intelligent angestellt. Die Kirche Christi besteht in der katholischen Kirche fort. Und die Kirche Christi ist in der katholischen Kirche. Das sind zwei unterschiedliche Begriffe. Letzteres lässt keinen Spielraum. Das erste jedoch verläuft sich in allen erdenklichen Interpretationen. Der Teufel hat das sehr intelligent angestellt, indem er überall seine Hintertürchen hinterließ. Die Normen und Vorschriften selbst haben in sich nichts Böses. So wie ich gesagt habe, von einer Häresie kann man nicht sprechen. Wie der Satz aus dem Lumen Gentium. Er ist sauber. Aber es gibt eine Hintertür, durch welche die Häresie der Ökumene mit Volldampf hineinzieht. Und so verliert ihr den Mut zum Glauben, den Sinn, in der katholischen Kirche zu bleiben, denn überall sonst ist es leichter. Wenn die Frauen Priesterinnen werden wollen, dann sollen sie zu den Protestanten gehen. Wenn jemand sich selbst verwirklichen will, zu den Engländern. Jungs, wenn ihr Frauen haben wollt, ab zu den Protestanten. Wo ist das Problem? Du willst Priester werden? Dann hast du es überall sonst einfacher. Da gibt es kein Problem mit der Verhütung, mit den Kondomen und so weiter. Da steht euch alles frei. Deshalb muss die katholische Kirche sich heute schämen. Denn obwohl die orthodoxe Kirche in Russland so zerstört war, ist sie es, die im Moment die Last der Verteidigung der christlichen Traditionen auf ihre Schultern nimmt. Die katholische Kirche hat durch diese Tricks ihren Charakter der Beständigkeit und Unveränderlichkeit verloren. Die orthodoxe Kirche und der russische Präsident Putin haben in der Schlacht um die Homo-Ehe Europa und der Welt ihren Standpunkt gezeigt. Russland hat Nein gesagt. Russland hat gesagt, das ist eine Krankheit und sie belegen sie mit Strafe. Weil es eine Krankheit und eine Gefahr ist, haben sie sie unter Strafe gestellt. Und bei uns scheiden sich die Geister, so wie es in Deutschland war. als dort Unterschriften für die Homosexuellen gesammelt wurden. Da hat ein deutscher Pfarrer von der Kanzel den Omas erklärt, dass es hier um die Nächstenliebe gehe, um die Öffnung für den Menschen. Er hat nicht gesagt, worum es wirklich geht, damit die Menschen nicht abgeschreckt würden. Und wer für diese Idee sei, der solle hingehen und die Petition an den Papst unterschreiben. Das sind meisterhafte Spiele und Lügen. Und da es um das Wohl des Menschen geht, kann man alles unterschreiben. Deshalb sagt Pater Pio, die Normen und Vorschriften selbst haben in sich nichts Böses, aber sie haben eine Vielzahl Türen geöffnet, durch welche viele Unrichtigkeiten eingedrungen sind. Meine Tochter, du sollst wissen, dass viele sich dagegen auflehnen und über diese Worte empört sind, aber ich möchte euch andere Worte Jesu ins Gedächtnis rufen, der gesagt hat, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Heute seht ihr die Früchte Kongas, Schilbecks, Delubacs, Henrichis und all jener anderen Spatzen, die aus dem Käfig gelassen wurden. Heute seht ihr, welche Früchte unser Leben bringt und was mit der Kirche geschieht. Und Pater Pio sagt, schaut euch daher die Früchte dieser Veränderungen gut an, damit ihr erkennt, dass sie nicht von Gott stammen. Sie sollten, wie Johannes der 23. sagte, den Glauben intensivieren, den Glauben stärken und vergrößern. Und was ist geschehen? Der Glaube ist bei den Menschen geringer geworden, sagt Pater Pio. Es sollte, wie schrieb der Papst so schön, eine Erneuerung der Bräuche stattfinden. Pater Pio schreibt, in den Gesellschaften ist es zu einem allgemeinen moralischen Verfall gekommen. Gibt es eine Erneuerung der Bräuche? Ja. Wenn zum Beispiel deine Tochter die Wohnung erneuert, alles schwarz streicht und mit Totenschädeln dekoriert. Was willst du, Mama? Gibt es neue Farbe? Ja. Wurde frisch gestrichen? Ja. Wie? Die Farbe gefällt dir nicht? Um die Worte des Papstes aufzugreifen, es fand die Erneuerung des Zimmers statt. Sie wird die Polizei rufen und dir sagen, dass du ein Terrorist bist. Während du in diesem Zimmer die Nähe der Hölle spürst, sagt dein Kind, das Zimmer wurde erneuert. Daher sagt Pater Pio, in den Gesellschaften ist es zu einem allgemeinen moralischen Verfall gekommen. Ganze Völker haben sich vom Glauben losgesagt. Jetzt versteht ihr meine Worte, dass ganze Völker vernichtet werden und verschwinden. Viele Völker werden verschwinden, hat die Mutter Gottes in Fatima gesagt. Wir haben an atomare Explosionen und Krieg gedacht. Dabei sind sie auf der Ebene des Glaubens bereits verschwunden. Sie werden nicht in den Himmel gelangen. Mir hat dabei der Prophet Joel geholfen. Ich weiß, dass ich vielleicht teuer werde dafür bezahlen müssen. Aber durch den Glauben an die Demokratie in der Kirche, an die Öffnung für den Menschen, werden meine Predigten über Fatima bestimmt mit großer Freude in der polnischen Kirche angenommen werden. Die Kirche mag unsere polnischen Impulse, unsere Diskussionsbeiträge. Denn wie sollte es anders sein? Alle dürfen sprechen, nur nicht Natanek? Weil er nicht in ihrem Geist spricht? Nicht in ihrem Stil der Zerstörung der Kirche? Die Prophezeiung der Mutter Gottes hat sich also erfüllt. Die Völker werden vernichtet werden. Viele Völker werden verschwinden. Ganze Völker haben sich vom Glauben losgesagt. Um es etwas jugendlicher auszudrücken, du bist tot. Wenn du nicht glaubst, bist du tot. Die Jungen wissen genau, wie das verwendet wird. Du bist tot. Und ich sage dir, da du nicht glaubst, bist du tot. Ich habe darüber nachgedacht, wie ich den Menschen von der Erlösung erzählen kann. Schaut euch einmal an, wie viel Licht der Herrgott gibt. Dabei ist dies alles doch eine Schlacht um Rosen, um die Erlösung des Menschen. Der vierte Punkt der postkonziliarischen Folgen lautet, ein Teil der Sünden wird rechtskräftig werden. Mit dem Dekret des Episkopats zum Freitag ist die Sünde amtlich und feierlich rechtskräftig geworden, im Ornat und mit weißen Handschuhen. Das ist sauber. Warum sind die Pharisäer nur so naiv und verstehen nicht, dass sie auf Sand bauen? Die Abschaffung des Feiertags Maria Empfängnis, des heiligen Petrus, des zweiten Weihnachtsfeiertags, des zweiten Osterfeiertags, Nur damit die Leute nicht sündigen, brauchen sie an diesen Feiertagen nicht zur Messe zu gehen. So die Aussage des bischöflichen Dokuments. Das Böse erlangt doch damit Rechtskraft. In weißen Handschuhen. Jene Redner stehen fürs Fernsehen sprungbereit da. Und auch moderne Propheten des Typs A, B oder C stehen bereit, das Wort zu ergreifen, je nachdem, wie der Wind sich gerade dreht. Eine Kirchenautorität. Was für eine Autorität denn? Ein Heretiker der ersten Reihe, der Gott und die Kirche betrogen hat. Und wenn er Gott und die Kirche betrogen hat, dann hat er auch Polen betrogen und betrügt es noch. Denn Polen kann man nur durch das Prisma Gottes und der Kirche betrachten. Denn wo wolltet ihr denn sonst hin, meine lieben Landsleute? Wird Brüssel euch erlösen? Wird England euch erlösen? Wird das Fernsehen euch erlösen? Ein Teil der Sünden ist bereits rechtskräftig geworden. Das sind die Früchte der neuen Theologie. Punkt 5. Die katholische Kirche ist gespalten und in sich zerstritten. Langsam kommt auch diese Wunde in der polnischen Kirche zum Vorschein. Es gibt unglaubliche Spaltungen. Deutschland ist gespalten, wo ich zum Beispiel in Limburg war. Der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz Zollitsch versucht, das Gesicht zu wahren. Kardinal Marx dagegen äußert ganz öffentlich Kritik. Ebenso Kardinal Lehmann. An den Medienberichten in Deutschland über den Skandal um den Bischof von Limburg sieht man, wie sehr sie gespalten sind. Und im Hintergrund findet der Kampf um Köln statt. Wer übernimmt das Erzbistum und die Kirchenprovinz Köln? Denn als man erfuhr, dass der Bischof von Limburg als Kandidat gehandelt wird, war das Geschrei in Deutschland groß, weil man Angst vor einem gläubigen und kirchentreuen Priester hat. Der Papst hat seine Position verloren. Wenn er in Rom jetzt noch einen Rat und die Demokratie einführt und dessen Nachfolger nicht so einen starken Charakter hat wie er selbst, dann wird er bloß noch nach der Nase des Rates tanzen. Die Priesterschaft hat den Respekt, die Achtung und geradezu ihre ganze gesellschaftliche Stellung eingebüßt. Das geschieht vor unseren Augen. Viele Klöster sind erst in Lethargie verfallen, sie sind wohl weniger in Lethargie verfallen, als dass sie geschlossen und verkauft werden. Dann zu völligen Ruinen. Belgien vor 3 Monaten. Ein riesiges Kloster mit dem gesamten Inventar, einschließlich der Basilika, wurde von einem reichen Asiaten gekauft. Er hat alles mitgenommen, alle Altäre, Bilder, alles. Nur die Mauern sind geblieben. Ich versuche, mit einer der Hauptfirmen Kontakt aufzunehmen, die mit Kirchen handeln. Sie haben kaum noch etwas auf Lager. Es ist eine seltsame Mode aufgekommen, dass, wenn irgendwo eine Kirche oder ein Kloster geschlossen wird, diejenigen, die Geld besitzen, alles kaufen, auch wenn sie dann eingestampft werden und keine Spur mehr von ihnen bleibt. Sonst würden die Polen oder ein anderes osteuropäisches Volk die Sachen noch kaufen. Heute braucht die Firma die Kirche nicht mehr leer zu räumen und das Inventar einlagern zu lassen. Es kommt jemand aus Asien oder Südamerika und kauft alles. Da könnte einem das Herz zerreißen. Diese Ruine steht vor unseren Augen. Neulich war ich in Deutschland, in Nordbayern, in einem gigantischen Zisterzienserkloster. Heute befindet sich dort eine Einrichtung für Bettlägerige. Erschreckend. Einfach erschreckend. Lasst es nicht zu, dass nach meinem Tod die Einsiedeleien mit Bäumen zuwachsen. Es möge euch das Herz vor Schmerz zerreißen. Unglaublich! Was müssen wir angesichts einer solchen Lethargie, heiliger Vater, für einen Glauben haben, um weitermachen zu können, wenn uns diese Krankheit doch im nächsten Augenblick befallen kann? Ohne Glauben wird uns diese Verkaufs- und Zerstörungswelle befallen. Wir verlieren folglich heute unsere Evangelisierungskraft. Wir verlieren unsere Missionierungskraft. Jedwede Initiative von uns wird im Keim erstickt. Für unsere Fahrten durch Europa können wir uns auf die Fahnen schreiben, passiv, mäßig, aber gläubig, ohne das Kreuz. Und die Deutschen werden sich freuen, dass wir ihre Wirtschaft fördern. Viele Klöster verfallen, viele Ordensgemeinschaften sterben mangels neuer Berufungen aus. In vielen Ländern erhalten die jungen Menschen nicht mehr die Gnade der Berufung. Das sind die Früchte all jener Lerchen, oder besser all jener Kanarienvögel, denn die Sperlinge sind viel zu gut für sie. Das sind die Früchte jener neuen Theologie, welche die Kirche restlos ruiniert hat. Die Kirchen, die durch Verzicht und Arbeit unserer Vorfahren gebaut wurden, werden jetzt von deren Kindern und Enkeln verkauft. Jene, die es sich vom Mund abgespart haben, damit sie Gott die Ehre erweisen können, drehen sich im Grabe um, wenn sie sehen, wozu ihre Arbeit noch dient. Die Liturgie erlag einer Verwässerung, einer alles umfassenden Farblosigkeit. Ganze Gemeinschaften haben Gott verlassen. Kinder und Jugendliche, junge Ehepaare und Alleinstehende. Alle wurden einst von der Kirche gespeist und haben in ihr Unterstützung und Trost gesucht. Diese frühere Funktion der Kirche hat jetzt das Fernsehen übernommen. Die Zerstörung der Liturgie hat so einen Grad erreicht, dass es in einst sicheren katholischen Völkern zu heidnischen Bräuchen kommt, die mitten in die Liturgie der katholischen Kirche eingeführt wurden. Völker, die ihre Wurzeln in Christus haben, wissen heute nicht mehr, wer Christus ist, welches die grundlegenden Gesetze sind, die er verkündet hat, welches die Gebote sind und was die ewige Erlösung ist. Pater Pio sagt, die ganze Kirche und ihre verkündete Lehre, die durch das Blut der Märtyrer geheiligt wurde, betrachtet man heute als eine von vielen ausgedachten Wirklichkeiten, an welche ein gewisser, schwacher Teil der Gesellschaft glauben möchte. Seid mir gegrüßt, ihr unverständigen Hohlköpfe. Ihr seid der ahnungslose Teil der Bevölkerung, der die Kirche noch retten will. Der größte Dummkopf hier bin jedoch ich, Pfarrer Piotr Natanek. Und bei euch Trotteln, die ihr mich begleitet, bedanke ich mich. Meine Maxime lautet, König oder Tod. Mich können sie durch nichts erschrecken. Gott, den Herrn, möchte ich nur um die Gnade des Märtyrertums bitten, damit ich in diesen Entschlüssen und in der Verteidigung der Kirche durchhalte. Amen.